Der Bus kommt, ganz sicher. Und jetzt sogar zum Hören. Hier ist der Podcast der Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft. Mit spannenden Einblicken, Hintergründen und Geschichten rund um ihren ÖPNV im Rheingau-Taunus-Kreis. Der Bus kommt, die Mobilitätswende für die Ohren.
Der Bus kommt, ganz sicher, und heute bringt er uns mitten hinein in den Rheingauer Frühling. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Der Bus kommt. Ich bin Birgit Eschbach und heute sprechen wir über eine der schönsten Zeiten im Rheingau, den Start in die Wander- und Genusssaison. Wenn die Weinberge wieder grün werden, die ersten Weinprobierstände öffnen und die Menschen wieder draußen unterwegs sind, dann beginnt im Rheingau der Frühling. Bei mir ist Arno Brandscheid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft. Schön, dass du da bist, lieber Arno.
Ja, wunderbar. Ich freue mich auch. Und das Wetter passt auch dazu. Die Zuhörerinnen zu Hause und Zuhörer, wie gesagt, wir haben hier blauer Himmel, die Sonne scheint und das Wochenende war auch schon sehr schön. Also wir haben schon den richtigen Vorgeschmack für den Rheingauer Frühling.
Herrlich. Sag mal, merkt ihr das eigentlich dann auch im Busverkehr, wenn der Frühling kommt?
Naja, das ist ja so, immer wenn die Sonne scheint, dann werden die Herzen weit, die Menschen werden ein bisschen relaxter. Die Sonne macht ja was mit uns, Vitamin D und so weiter, ne? Die wirkt ja auf den gesamten Organismus. Das merken wir schon. Also wir kriegen dann so eine kleine mediterrane Leichtigkeit.
Und hat die Leichtigkeit dann was mit einer Sehnsucht zu tun, die sich dann im mehr Busfahren zu den Liebsten fahren und zu den schönsten Plätzen fahren niederschlägt? Oder wird es eher weniger, weil die Menschen zu Fuß und mit dem Rad unterwegs sind?
Nein, das glaube ich. Nein, wir haben ja ganz interessante Ziele auch, die wir jetzt gerade im Rheingau dann auch mit und durch den ÖPNV erschließen können. Ist ja ganz wichtig, wenn man einen Shoppen trinkt, dann am Weinprobierstand oder im Gutsausschank oder wo wir dann auch immer uns treffen, dann ist man ja viel erleichterter, wenn man gar nicht mehr selbst fahren muss, sondern man weiß, da kommt der Bus oder es kommt der Rufbus oder es kommt ein On-Demand-Verkehr, der einen dann von A nach B bringt. Und das ist ja geradezu im Grunde, ja, das ist ja Luxus.
Luxus. Und passt zur Don't Drink and Drive-Kampagne, das ist sehr gut. Ja, also der Frühling im Rheingau, das ist wirklich nicht nur eine Jahreszeit, das ist fast ein Lebensgefühl. Und deswegen freuen wir uns auch, dass wir heute einen ganz besonderen Gast dabei haben. Ich begrüße jetzt ganz herzlich Sabine Nebel, Arno, die du dir eingeladen hast. Sie ist Prokuristin der Rheingau-Taunus Kultur- und Tourismus GmbH. Also ganz herzlich willkommen, liebe Frau Nebel.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein darf und vielen Dank für die Einladung, lieber Herr Brandscheid.
Ja, wir sind ja sozusagen, wir gehören ja alle zur Familie des Rheingau-Taunus-Kreises. Und deswegen ist ja unser Podcast auch so eine schöne Basis, um auch mal über Dinge zu sprechen, die nicht unmittelbar im Blickpunkt des ÖPNV, sondern vielleicht so ein bisschen angedockt sind. Und die Rheingau-Taunus Kultur- und Tourismus GmbH erfüllt ja eine ganz wichtige Funktion bei uns im Kreis. Und wir als ÖPNV-Organisation, wir wollen natürlich versuchen, das auch nach bestem Wissen und Gewissen zu unterstützen. Und deswegen ist so ein Austausch ja im Rahmen so einem Podcast-Format auch mal gar nicht schlecht.
Und wir können ganz viele Inspirationen geben, denn die Hörer, die uns jetzt zuhören, die den Podcast möglicherweise hören, während sie Bus fahren, die werden in dieser Folge einiges erfahren über dieses Draußensein, über den Frühling, übers Wandern, über Weinprobierstände, über Kulturangebote. Frau Nebel, wer kommt denn eigentlich so im Frühjahr besonders gern in den Rheingau? Sind das eher Wanderer, Genussreisende oder Kulturinteressierte?
Alles zusammen, würde ich sagen. Vor allen Dingen, die gerne draußen sind. Also ich würde jetzt mal die Wanderer und die Radfahrer hier in einem Atemzug nennen wollen. Herr Brandscheid hat gerade das wunderbare Wetter angesprochen. Das hat man auch überall am Rheinufer in den Weinbergen sehen können, dass die Wanderer und die Radfahrer, die Spaziergänger unterwegs sind. Die Kulturinteressierten, die kommen sicherlich auch, wenn die Veranstaltungen wieder regelmäßiger losgehen. Wir sind ja gerade erst am Beginn der Saison. Wir haben in diesem Jahr etwas früher gestartet, schon Mitte, Ende März mit unserer Kampagne Rheingau Frühling Wanderglück, weil wir eben die Gäste etwas früher in die Region locken möchten. Und mit diesem Wetter, das spielt uns natürlich in die Karten und macht den Rheingau noch zauberhafter, als er ohnehin schon ist. Mhm.
Es gibt ja so einen Klassiker, das ist so ein, in den Start der Saison, das sind die Rheingauer Schlemmerwochen. Vielleicht erklären Sie uns mal so ein bisschen, was darunter zu verstehen ist und was das Angebot der Schlemmerwochen ist.
Die Rheingauer Schlemmerwochen, nahezu 40 Jahre alt jetzt, also im nächsten Jahr haben wir dann die 40. Zu feiern oder 40 Jahre Schlemmerwochen zu feiern. Und ja, Schlemmerwochen, wie es schon heißt, es geht um Genuss. Es geht um die Weinverkostungen der jungen Weine, also die des aktuellen Jahrgangs, die dann in den Kellern, in den Höfen verkostet werden dürfen. Das heißt also, unsere Gäste, wie aber auch die Einheimischen vor allen Dingen, nutzen diese 10 Tage Genuss und Schlemmen für ihren Weineinkauf. Oft für das gesamte Jahr über. Also da wird sich wirklich durchprobiert. Immerhin haben 110 Winzer in diesem Jahr ihre Tore und ihre Höfe und Keller geöffnet. Also da hat man eine ganze Menge zu tun, wenn man 10 Tage lang alle Winzer durchprobieren möchte. Und natürlich das Draußensein, das steht ganz klar im Fokus. Also auch wir, Herr Brandscheid, wir warten ja nur darauf, richtig, als Einheimisch, dass es endlich losgeht. Und die Schlemmerwochen sind wirklich so ein Event, auf das jeder hinfiebert.
Genau, und die finden statt vom 24. April bis zum 3. Mai 2026. Das muss jetzt auch mal gesagt werden. Ne? Mhm. Also das kann sich jeder schon mal im Kalender schon mal eintragen. Vom 24. April bis 3. Mai sind die besagten Rheingauer Schlemmerwochen.
Frau Nebel, jetzt haben wir gerade gehört, fast 40 Jahre gibt es die Rheingau-Schlemmerwochen. Da steht ein großes Jubiläum demnächst an. Und das ist ja auch immer so eine Zeit, wo man zurückschaut, was ist alles gut gelaufen. Aber man macht natürlich auch Pläne für die Zukunft. Gibt es Neuerungen? Gibt es spannende Projekte, die Sie für dieses Jahr geplant haben und wo wir vielleicht jetzt mal 2, 3 von rauspicken?
Ja, unsere Winzer und Winzerinnen haben sich Neues einfallen lassen. Und das würde ich tatsächlich ganz gerne mal rauspicken. Ich habe mir extra in meiner wunderbaren Schlemmerwochenbroschüre mal so kleine Babbelereien gemacht, ne, wie man das so nennt. Zum Beispiel gibt es eine Date Night mit Kinderbetreuung. Das ist neu, ne, dass man also tatsächlich auch seine Kinder mitnehmen kann und kann sie einfach mal betreuen lassen, während man selber schlemmt und genießt. Also das finde ich eine sehr schöne Geschichte, das mal erwähnt. Und es gibt auch das Thema aktiv sein und zwar nicht einfach nur wandern. Wir haben ja ganz viele Weinwanderungen auch bei den Schlemmerwochen. Aber man kann auch einfach Wein trinken und Tischtennis dabei spielen. Also Genuss trifft Bewegung heißt das, ja. Zwischen Wein und guter Stimmung wartet eine Tischtennisplatte auf euch, genau. DJs etc. Also sowas finde ich super. Oder Aquarellmalen im Weinberg, das ist auch neu. Also da gibt es schon eine ganze Menge, was sich die Winzerinnen und Winzer haben einfallen lassen.
Das mit dem Tischtennis ist ja gerade so ein Megatrend. Das erlebt ja ein unglaubliches Revival. Und dann wird das bei Ihnen direkt zack, bumm, aufgenommen.
Ja, also da geht vielleicht auch da geht ganz sicher der Dank an unsere Winzerinnen und Winzer, weil die Schlemmerwochen gäbe es ohne diese natürlich nicht. Wir fügen es als Tourismusorganisation ja nur in Anführungszeichen zusammen, geben es nach draußen, vermarkten ist natürlich auch ganz wichtig, aber das Angebot machen natürlich unsere Winzerinnen und Winzer und an der Stelle ganz lieben Dank dafür, weil wir alle, wir Einheimische, wir Gäste, wir nutzen es so, so gerne und es ist eine solch tolle Veranstaltung und ich hoffe, dass sie noch viele Jahrzehnte geben wird.
Das ist schon ganz witzig, denn das ist wirklich gefühlt, ist so die ganze Instagram-Timeline voll von Tischtennisspielern, weil das gerade mega, mega Hype ist, also super aktuell und so wie es vor 2, 3 Jahren Paddle-Tennis war, so habe ich das Gefühl, dass jetzt gerade wieder jeder eine Tischtennisplatte haben muss.
Okay.
Also, auch das kann ich im Rheingau dann nochmal kurz ausprobieren und überlegen, ob ich mir danach eine für zu Hause hole.
Unbedingt. Also Sie müssen einfach ein bisschen länger bleiben. Das heißt, am besten ein schönes Hotel oder eine Ferienwohnung buchen und sagen, so, jetzt schwimme ich mich mal 10 Tage lang durch den Rheingau von Hochheim, Flörsheim am Main bis runter nach Lorch.
So machen wir es. Genau so und nicht anders.
Wundervoll. Freue ich mich.
Arno, und wenn die Frau Nebel gerade gesagt hat, 40 Jahre, wie viele davon hast du aktiv mit Weintrinken und Weinstände probieren verbracht?
Naja, also ich würde jetzt nicht sagen, ich habe jetzt bestimmt nicht jede Rheingauer Schlemmerwoche in jedem Jahr besucht, aber das ist halt so ein, ich meine, also die ganz Einheimischen, ne, die warten natürlich auch nicht nur auf die Schlemmerwoche, sondern die schlemmen das ganze Jahr. Ach, sozusagen in den Gutshöfen und in den Weingütern. Insofern ist das natürlich eine touristische Attraktion, die Rheingauer Schlemmerwoche, die eine Tradition hat. Und deswegen unterstützen wir als TV mit unseren ÖPNV-Angeboten auch gerne dieses Datum oder diese Veranstaltung.
Ja. Diese Veranstaltung. Sind ja konkret, ihr habt ja zusätzliche Busangebote. Welche sind das konkret?
Naja, also wir haben jetzt zum Beispiel die Linie 181 und 185. Da kann man abends zum Schlemmen fahren, ohne dass man normalerweise diesen Rufbus bestellen muss. Also wie gesagt, wir haben ja gerade im ländlichen Raum wird ja viel Verkehr, gerade so in den Nachmittag- und Abendstunden, über Rufbusse abgewickelt. Das heißt, man muss die vorher bestellen und dann kommen die und holen an der Haltestelle. Und wir haben jetzt für die Schlemmerwochen am Wochenende und so haben wir diese Bestellung im Grunde ausgesetzt, sondern wir fahren dann planmäßig mit einem Linienbus sozusagen die Strecken ab. Das heißt, man muss gar nichts bestellen, sondern man kann einfach einsteigen in den Bus und kann dann in die Weingüter fahren sozusagen und man hat diese Vorbestellung eben dann nicht. Das ist so ein Sonderfeature, was wir jetzt für die Rheingauer Schlemmerwochen im Grunde gemacht haben.
Habt ihr das auch an den Buslinien von der 181 und der 185? Ist das da auch nochmal angeschlagen?
Ja, das wird auch bekannt gegeben. Das wird auch anderweitig bekannt gemacht. Wir haben also die Rufbusfahrten werden am Samstagabend zwischen 20 und 0 Uhr am 25.04. und 2.05. sowie an Sonn- und Feiertagen tagsüber zwischen 12 und 20 Uhr. Das wäre dann der 26.04., der 1.05., der 3.05. als reguläre Fahrten ohne Vorbestellung angeboten. Das steht dann, das machen wir auch bekannt in geeigneter Weise durch Presseveröffentlichungen und durch andere Aushänge und so weiter. Mhm. Und so geht das weiter auch bei anderen Linien, also speziell für diese Veranstaltung kommen wir den Leuten insofern ein bisschen entgegen, dass nicht nur die Vorbestellung wegfällt, sondern darüber hinaus eben anstelle dieser Rufbusse, die ja alle nur so etwa 8 oder 10 Sitzplätze haben, dann fahren halt in dieser Zeit normale sogenannte Solobusse und die haben dann Platz für 40 sitzende Fahrgäste plus Stehplätze. Also das heißt, wir können dann auch viel mehr Menschen gleichzeitig befördern.
Vielleicht kann ich nur gerade ergänzen, weil Herr Brandstadt hat ja wunderbar berichtet, dass eben das Angebot des RTV ausgeweitet wird. Und vielleicht hier schon der Hinweis an der Stelle, dass das alles in unserer Schlemmerwochenbroschüre, die also jedes Jahr zu den Schlemmerwochen herausgegeben wird, stehen diese Informationen natürlich auch drin. Und die kann ab sofort auch abgerufen werden, abgeholt werden bei den Touristinformationen oder bei uns bei der RTKT runtergeladen werden, digital. Also dort steht auch das alles drin und vielleicht um die Linie 181 und 185 nochmal ein bisschen greifbarer zu machen. Sie fahren ja damit die Höhengemeinden an, um die geht es, dass sie eben nochmal ein bisschen intensiver eingebunden sind und das ist natürlich ein wunderbares Angebot, weil auch die Höhengemeinden im Rheingau eben zu den Schlemmerwochen ja auch Angebote haben. Also an der Stelle vielen Dank, dass Sie da das Angebot auch ausweiten, weil das war ja tatsächlich auch nicht immer der Fall. Also wir werden da auch immer besser zusammen.
Natürlich.
Das zeigt ja auch wirklich die Kraft eines Netzwerkes. Das ist ja auch toll, ne? Dass wirklich so wie die einzelnen auch kommunalen Einrichtungen da zusammenwirken. Jetzt haben Sie gerade gesagt, 40 Jahre gibt es die Rheingau-Schlemmerwochen bereits. Übrigens, für die Hörer nicht zu verwechseln mit dem Rheingau-Gourmet-Festival. Also wer das Rheingau-Gourmet-Festival schon kennt, der muss sich aber jetzt mal ganz bestimmt die Rheingau-Schlemmerwochen anschauen. Ich habe aber noch eine andere Sache, die dieses Jahr Jubiläum hat, auf die ich gestoßen bin. Und das ist der Rheingauer Klostersteig. Liebe Frau Nebel, was macht denn diesen Rheingauer Klostersteig zu so etwas Besonderem?
Es ist der Pilgerweg, unser einziger Pilgerweg im Rheingau, wenn man mal von dem Stück des Jakobsweges absieht, der ja auch entlang oder im Rheingau oder den Rheingau durchläuft, besser gesagt, der auch ja Teilweg oder auch Teil des Klostersteiges ist. Also es ist unser Pilgerweg, will ich mal sagen, seit 10 Jahren. Er verbindet 6 Klöster miteinander auf 30 Kilometern Weg. Und das allein macht es schon besonders. Es ist eben nicht nur das Wandern, das Draußensein im eigentlichen Sinne, sondern man ist unterwegs und da darf ich mal unseren Wanderguide Wolfgang Blum zitieren, am besten zu sich selbst. Nicht nur auf dem Weg von A nach B, sondern auch zu sich selbst. Und das ist, glaube ich, das Besondere an diesem Weg.
Arno, kannst du dir das irgendwie erklären, warum das Pilgern so eine Renaissance erlebt?
Naja, das Pilgern hat ja immer was damit zu tun, dass man in einen, ja, in eine Gleichförmigkeit oder in einen Gleichklang kommt, in ein, also sich seine, die eigene Mitte zur eigenen Mitte oder zur Ruhe kommt. Und dieses Gehen in der freien Natur, diese Konzentration auf die Vorwärtsbewegung sozusagen, das hat ja sowas, ja, das hat ja, das hat ja auch so was Methodisches. Das ist ja, ja, sozusagen, man kommt in eine Trance, wenn man so will, für sich selbst, und man hat diesen weiten Blick meistens, ja, man läuft ja oft und ganze Strecken auch am Rhein entlang, sozusagen auf der Höhe, so dass man dann in das Rheintal schaut und so, ja, also, das ist, und das in enger Verbindung zur Natur, also, man greift diese energetische, man kriegt eine energetische Aufladung und in Verbindung mit der Geschichte, der Historie, ja, und man kann seine Gedanken einfach so ein Stück weit laufen lassen, ne? In diesem, man läuft selbst und die Gedanken laufen ebenso dahin.
Ja, das ist schön gesagt. Wenn ich das erste Mal mache und denke mir auch 30 Kilometer, ich rechne das jetzt mal gerade um in meine durchschnittliche Schrittgeschwindigkeit, dann denke ich mir, das ist doch ein wunderbares Programm für ein Wochenende, 2 Tage. Gesetzt im Fall, dass ich am Abend des ersten Tages merke, ich habe mir eine Blase gelaufen, ich habe mich da überschätzt, ich habe es zu sportlich angegangen, bin vielleicht am ersten Tag auch zu schnell gegangen und möchte aber trotzdem die Klöster besuchen, die noch am Wegesrand sind. Ich vermute ja mal sehr stark, dass der RTV uns da auch eine Busalternative zu anbieten kann. Hast du die zufällig parat und können wir die auch hier im Podcast erwähnen?
Ja, das können wir auch, aber ich glaube, die Frau Nebel möchte zum Thema Klostersteig vorher noch ein paar wichtige Informationen loswerden, oder?
Nur ergänzend, Herr Brandscheid, weil ich fand es sehr schön, was Sie gesagt haben, ne? Also, dass man einfach auch sich bewusst diese Auszeiten nimmt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ne? In Anbetracht dessen, dass, glaube ich, immer mehr auf uns einprasselt und einstürzt, ob das jetzt die weltpolitische Lage ist, ob das der Stress im Beruf ist oder was immer. Man muss sich bewusst Auszeit nehmen und das regt der Klostersteig auch an. Man hat auf dem Weg immer sogenannte Ruhepunkte, an denen Impulstafeln stehen vom Pfarrer Weigel, der sie wohl überlegt dort platziert hat, immer mit diesen Ausblicken, die Sie erwähnt haben, Herr Brandscheid, ob auf das Rheintal oder im Wald, einfach sich diese Ruhe gönnen, diesen Impuls lesen und einfach mal zu sich kommen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, diese bewusste Auszeit nehmen. Also das vielleicht noch als Ergänzung. Und vielleicht darf ich gerade auf die Frage, die Sie gestellt haben, antworten, dass die meisten Gäste, die meisten Wanderer tatsächlich geplant 2 Etappen daraus machen aus diesen 30 Kilometern, weil man nämlich auch ziemlich genau in der Mitte des Weges gegenüber vom Kloster Marienthal oder auf Höhe Kloster Marienthal übernachten kann und entlang des Weges immer wieder übernachten kann, wenn man dann die Zuwegung quasi zum Klostersteig wählt. Also es lohnt vor allen Dingen immer auch ein bisschen länger im Rheingau zu bleiben und dann den öffentlichen Personennahverkehr auch zu nutzen, um von A nach B zu kommen, nämlich zu unseren Wanderwegen. Und dann würde ich da wieder den Einstieg von Herrn Brandscheid sehen zu Ihrer Frage.
Ja, das ist gut. Das ist auch mit den 2 Tagen, dass Sie das so auf 2 Tage, dass es eine klassische Strecke ist. Ich finde auch, dass das ist gerade vielleicht auch nochmal der Unterschied zwischen ich mache, plane eine Wanderung oder ich gehe pilgern, dass ich mich beim Pilgern auch darauf einlasse. Ja, was passiert mit mir? Habe ich das Bedürfnis nach mehr Ruhe? Sie haben gerade diese Tafeln erwähnt. Möglicherweise ist auch am Wegesrand die eine oder andere schöne landschaftlich angeordnete Bank, auf der man mal ruhen möchte. Und dann wird aus einer kleinen Pause von 10 Minuten, weil man in seinen Gedanken versunken ist, vielleicht eine Stunde. Genau das darf und soll ja passieren. Das ist ja genau der Genuss, der stattfinden darf, ne? Und wenn ich dann abends sage, und jetzt möchte ich nochmal mit dem Bus irgendwo hinfahren, Arno, dann seid ihr am Start, ne? Mit Linien, die speziell am Klostersteig sind.
Ja, gut. Also wir haben einmal die 172, Linie 172, die ja direkt sozusagen von Eltville vom Bahnhof quasi oder wo auch immer man in Eltville dann zusteigt, bis zum Kloster Eberbach geht. Und das Kloster Eberbach ist ja, sagen wir mal, der Beginn des Rheingauer Klostersteigs sozusagen. Das ist ja einer der ersten Bezugspunkte. Und dann geht das ja über diese 4 Ruhepunkte, von denen Frau Nebel ja schon gesprochen hat und die Klöster Johannesberg und Mariental, Notgottes und St. Hildegard in Aibingen eben bis zur Marienkirche in Rüdesheim, Aulhausen. Mhm. So, das ist ja der ganze Klostersteig sozusagen, wer ihn dann gesamthaft betrachtet. Und dann gibt's ja auch jetzt, glaube ich, Frau Nebel, verschiedene im Rahmen dieses Jubiläums, dieses 10-Jahres-Jubiläums, haben Sie ja, glaube ich, auch verschiedene Ereignisse geplant oder Besonderheiten mit an verschiedenen Terminen. Vielleicht sagen Sie dazu noch mal was.
Ja, richtig. Also besondere Veranstaltungen haben wir quasi das ganze Jubiläumsjahr hindurch geplant. Wir hatten am 28. März eine Wanderung Klostersteig komplett. Das ging morgens um 4.30 Uhr in Aulhausen mit einem Frühstück los. Unser Wanderguide Wolfgang Blum, der ja auch Mitinitiator dieses Weges gewesen ist, hat die Gruppe geführt, ist dann nach Kloster Eberbach nach dem Frühstück um 6 Uhr morgens. Und an der Stelle würde ich gerne mal einhaken. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, warum Kloster Eberbach als Startpunkt gewählt wurde. Wussten Sie das oder wissen Sie das, Herr Brandscheid? Warum so rum und nicht andersrum?
Nein, das weiß ich nicht.
Ja, genau. Und ich habe auch gesagt, es ist doch einfacher, wenn man in Rüdesheim startet, in Aulhausen und dann bergab läuft. Und dann sagt er, nee, so war das nicht gedacht. Nämlich dieser Anstieg von Kloster Eberbach bis zu diesem ersten Punkt der Hallgartner Zange, das hat ordentlich viel Höhenmeter, sagt er. Und du musst es unbedingt so rumlaufen, weil dann wird durch die körperliche Anstrengung dein Kopf frei. Und darum geht es, dass auf den ersten Meter du dich so auspowerst, dass der Kopf frei wird und du dann eben zu dir selber findest, einfach loslassen kannst. Das fand ich eine sehr schöne, ja, also war mir nicht bewusst, so wollte ich sagen, warum man deswegen in Kloster Eberbach startet. Weil andersrum ist ein bisschen einfacher, gebe ich zu. Genau, also in Kloster Eberbach gestartet um 6 Uhr morgens und dann eben diese 30 Kilometer am Stück gelaufen mit vielen Pausen, mit vielen Ruhepunkten, Impulsen, sodass man etwa 10 bis 11 Stunden unterwegs gewesen ist auf diesem Weg. Und als Ausblick sei der 19. September mal genannt, weil wir dann in der Marienkirche in Rüdesheim den Festakt und die eigentliche Jubiläumsveranstaltung haben und da schon die herzliche Einladung an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Das ist auch schön, dass Sie ja das nochmal erklärt haben mit den Höhenmetern. In der Tat ist das ja so ungefähr vor 10, 15 Jahren gewesen, dass das auch, ich sag jetzt mal, ein bisschen in wurde, dass die neuen Wanderwege nicht mehr Wanderweg heißen, sondern Steig, ja. Also da, ob das jetzt am Rhein ist, an der A, an der Mosel. Und ich möchte aber nur auch den Hörern ein bisschen Mut machen. Also wann immer ihr etwas seht mit einem Steig, könnt ihr davon ausgehen, dass das besonders kuratierte, sehr liebevoll zusammengestellte Wege sind. Das ist nicht einfach mal so gemacht, sondern da ist ein absoluter Qualitätstourismus hinter. Auch das Thema Nachhaltigkeit, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, Frau Nebel spielt da eine Rolle.
Ja.
Aber es ist so, also bitte keine Angst davor haben, das sind nicht die drei Zinnen in den Dolomiten, die ihr da ersteigt, sondern wenn das Wort Steig dahinter ist, dann wir reden immer noch über Wanderwege in deutschen Mittelgebirgen und die sind also wirklich zu schaffen, machen viel Spaß. Und ja, für mich war dieser Aspekt auch neu, dass Sie gesagt haben, erstmal sich das so ein bisschen verdienen. Das passt ja so ein bisschen auch in das christliche Gedankengut. Ne? Das können wir, wenn man jetzt mal von der katholischen Seite kommt, ohne jetzt zu, das ist ja ein allgemein spiritueller Weg, aber das passt ja schon auch so ein bisschen, genauso wie bei uns ja mit der Fastenzeit, in der wir gerade jetzt noch während der Aufnahme sind. Wenn die Folge rauskommt, haben wir ja schon Ostern. Auch das Osterfest und das Osterlamm müssen wir uns ja erstmal ein bisschen verdienen in unserer Kultur.
Man bereitet sich eben vor auf den Weg und ich kann das nur unterstützen, vielleicht, wenn ich da ergänzend nochmal einhaken darf, dass man tatsächlich hier im Rheingau auch die unterschiedlichsten Herausforderungen, was das Wandern oder das Spazierwandern angeht, haben kann, wenn man das möchte. Der Klostersteig, also ich bin kein sportlicher Mensch, ja, aber selbst ich schaffe das, auch wenn er Steig heißt. Wir haben ja auch noch den Rheinsteig, der ist sicherlich noch ein bisschen anspruchsvoller und anders gelagert, aber wir haben auch für unsere Spaziergänger und Genusswanderer unsere Rieslingschleifen, das sei vielleicht an der Stelle einfach nochmal erwähnt, die wirklich entspannt zu laufen sind. Also, was das angeht, haben wir ein sehr schönes Angebot für jeden Einzelnen, je nach Schwierigkeitsgrad, sich den Weg auszusuchen.
Ich könnte ja den ganzen Tag durch Eltville laufen. Ich bräuchte ja gar nicht woanders hin. So schön ist das da.
Dann können Sie es Rheingau-Geflüster machen.
Ja, und ich sage jetzt noch mal was dazu. Also wie gesagt, gerade diese Wandergebiete, Johannesberg oder Marienthal oder auch, wie gesagt, Kloster Eberbach ist über die Linie 172, sagen wir die Abtei St. Hildegard und auch die Höhenlagen von Pressberg und so weiter mit der Linie 183 oder der 187 Richtung Aspanshausen und so weiter. Also wir haben also ausreichend Linien durch den Rheingau, auch lokale Linien, die dann noch ergänzt werden von Regionalbussen und natürlich auch normalerweise, wenn sie denn fährt, von der Linie RB10, die von Wiesbaden kommt, ja bis Koblenz auf der Schiene sozusagen durchs Rheintal fährt und die jetzt allerdings in diesem Jahr ab dem Sommerjahr für eine Generalsanierung erstmal ein halbes Jahr gesperrt wird. Und in dieser Zeit werden wir dann auch noch eine ganze Menge sogenannter Schienenersatzverkehrsbusse haben. Also wir haben wirklich an alles gedacht und die Busverbindungen werden trotzdem, dass die Schiene im Sommer halt mehrere Monate bis zum Anfang Dezember gesperrt ist, wird es aber wirklich, wirklich sehr engmaschigen Busverkehr entlang dieser Schiene geben. Da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Also was ich damit sagen will, diese ganze Erwanderung im Rheingau lässt sich in Ergänzung mit dem öffentlichen Personennahverkehr auf den verschiedenen Linien super unterstützen oder ergänzen. Oder man kann auch dann mal eine abweichende Route machen, wenn man übernachten will oder sowas, dass man sozusagen nochmal nach Aspanshausen kommt oder nach Rüdesheim oder eben da, wo das Hotel eben ist. Also das ist alles kein Problem.
Arno, und ich finde sowieso, es gilt doch nichts, also wenn wir jetzt schon sportlich unterwegs sind, dann geht doch nichts über den Rheingau-Triathlon, nämlich Wandern, Büsschen fahren und Bötchen fahren, oder? Eigentlich müssen doch die drei Sachen an so einem Tag drin sein.
Ja, solche Angebote gibt es natürlich auch. Also ich sage jetzt mal, wir haben insbesondere was unser Denkmal, das die Germania angeht und den Niederwald. Da gibt es also zwei große oder zwei bekannte Seilbahnbetriebe, also einmal in Aspanshausen die Seilbahn hoch und in Rüdesheim die Seilbahn. Und dann kann man also, man kann sozusagen mit in Aspanshausen mit der Seilbahn hoch, man wandert durch den Niederwald, besucht die Germania, eine wunderschöne Aussichtsplattform und geht mit der Rüdesheimer Seilbahn wieder runter und fährt dann anschließend mit dem Schiff quasi von Rüdesheim wieder zurück nach Aspanshausen, wo man vielleicht sein Auto stehen hat lassen. Das Ganze geht auch umgekehrt. Da gibt es sogenannte Ringtickets und so weiter. Also das ist alles mit den verschiedenen Partnern abgestimmt und möglich und so, dass man das also auch ganz wunderbar. Und das ist so ein mehrstündiger, schöner Samstag- oder Sonntagausflug. Den kann man auch machen mit der Familie, auch mit Kindern durchaus. Das ist alles machbar und auch leistbar. Und da hat man einen schönen Tag verbracht und auch ein bisschen Pause eingelegt. Jagdschloss Niederwald oder wie gesagt an der Germania direkt, an dem Denkmal. Und dann, ja, also es gibt viele Möglichkeiten.
Das ist wirklich toll. Und jetzt auch, also das richtet sich ja jetzt auch nochmal so an Menschen, die auch das vielleicht aus dem Einzugsgebiet von euch kommen, ja, und das ist ja durchaus auch meine Heimat, der Mittelrhein. Ich erinnere mich da so gerne dran, wir haben das jedes Jahr gemacht. Also wir sind immer in Rheingau gefahren zum Wein einkaufen mit Oma und Opa, Oma mit 2 M und Opa mit 2 P. Und es gab keine Rückfahrt ohne eine leckere Tasse Kaffee in der Krone in Aspanshausen. Ich weiß nicht, ob wir die hier auf dem Podcast erwähnen dürfen, aber das sind halt so Kindheitserinnerungen, die mit dazugehören. Ne?
Ja. Ja. Nein, was Herr Brandscheid auch gerade angesprochen hat, das Ringticket oder auch alternativ die Romantiktour, wenn man nochmal über den Rhein huscht und die Burg Rheinstein anschaut, das sind wirklich sehr beliebte Angebote, die wirklich wunderbar angenommen werden. Also das ist auch echt zu empfehlen, weil man von allem etwas hat. Und Wein gehört halt auch immer dazu, so ein bisschen. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob wir mit dem Triathlon hinkommen. Was gibt's denn noch?
Auch noch ein bisschen mehr. Radfahren haben wir noch.
Radfahren.
Genau, wir haben gerade die Seilbahn gehört. Also das sind ja hier olympische Disziplinen.
Genau.
Arno, du hast es gerade angesprochen, ne, die Generalsanierung der Bahnstrecke. Ich meine, wir haben ja wahrscheinlich auch der ein oder andere Rheingau-Besucher kennt ja auch die Sperrung, die es eben für die Autofahrer gab in den letzten Jahren. Aber da müssen wir jetzt einfach mal im Sommer durch. Das ist jetzt ja mal das große Sanierungsprojekt in Deutschland, dass die Bahnstrecken alle überarbeitet werden, was ja auch großartig ist. Aber magst du vielleicht mal so ganz grob ein paar Alternativen für die Anreise nennen? Also
naja, also wie gesagt, die Generalsanierung beginnt, also die Sperrung dieser rechtsrheinischen Strecke, die geht vom 10. Juli bis zum 11. Dezember und geht eigentlich von Troisdorf bis nach Wiesbaden im Grunde genommen. Und die Baumaßnahmen sind sehr umfangreich. Das heißt, die ganze Strecke wird tatsächlich zugfrei gesperrt und es werden Weichen ausgetauscht, ganze Schienenstränge erneuert, Oberleitungen neu gemacht, die Bahnhöfe auf dieser Strecke, die Bahnsteige werden saniert, zum Teil werden Behinderten barrierefrei ausgebaut, zum Teil und so weiter und so weiter. Und zum Teil werden auch Bahnübergänge neu gestaltet. Also es ist wirklich eine ganz große Baumaßnahme, die über mehrere Monate dann vom 10. Juli bis zum 11. Dezember sozusagen dort Platz greift. Und während dieser Zeit, und jetzt beschränke ich mich mal nur auf unsere Region, jetzt wird es also wirklich dann entsprechende sogenannten Schienenersatzverkehrslösungen geben. Die Deutsche Bahn zusammen mit anderen Verkehrsunternehmen wird also da in einem ja wirklich sehr verstärkten Busverkehr in einer, wenn man so will, in den Kernzeiten fast alle 10, 15 Minuten mit einem Bus abfahren, ja, und entlang dieser Strecke sozusagen dann die Orte und die Haltestellen bedienen. Es wird Expresslinien geben, die dann halt nur an einer Haltestelle in jedem Ort halten, meistens in Höhe der Bahnhöfe. Und dann wird es aber auch ganz normale Linien geben, die dann halt die anderen Haltestellen innerorts der durchlaufenden Ortschaften bedienen. Also es wird ein echter Ersatzverkehr aufgebaut. Und das, was wir bisher wissen, das sieht auch gar nicht so schlecht aus, wenn es denn, das muss natürlich auch funktionieren, vollkommen klar. Aber das Angebot wird so sein, dass die Mobilität gewährleistet bleibt. Klar, die Bahn ist natürlich immer von den Kapazitäten und auch von ihrer Geschwindigkeit dem Busverkehr überlegen, ganz klar. Aber wir brauchen ja für diese Zeit der Sperrung halt einen Ersatz. Und das wird dann über entsprechende Anzahl von Bussen, modernen Bussen, zum Teil wird es Busse geben mit Toiletten zum Beispiel, weil die gerade die Langstrecken fahren und wenn Leute jetzt sagen, ich will jetzt von Koblenz nach Wiesbaden fahren oder sowas, ne, dann wird es da Expressbuslinien geben, die haben sogar Toiletten an Bord und so weiter, also weil die Leute ja dann eine längere Zeit im Bus sitzen. Die Bahn strengt sich da schon an und es ist auch für uns wichtig, dass diese Strecke ertüchtigt wird, weil sie ist halt auch schon in die Jahre gekommen und die Ausfallgründe und die Einschränkungen auf der Strecke im normalen Zugverkehr, die sind halt da. Mhm. Und wenn wir wollen, dass das besser wird insgesamt mit unserer Bahn, dann müssen wir diese Korridorsanierungen, so heißt es ja, Generalsanierungen in den jeweiligen Korridoren, die müssen wir halt einfach mal überstehen. Und dann hoffen wir, dass es danach besser wird und dass dann auch die Pünktlichkeit der Bahn und auch die Störanfälligkeit der Bahn dadurch deutlich verbessert wird, wenn diese Strecken wieder sozusagen auf modernem Stand sind. Wir haben heute noch über 50% der Stellwerke in unserer Rhein-Main-Region sind noch aus der Kaiserzeit.
Ja, das ist Wahnsinn.
Ja. Und das muss man sich überlegen. Also das ist heute nicht mehr bei diesem Zugverkehr und bei der Verdichtung des Zugverkehrs ist das einfach auch, ja, das ist einfach notwendig, dass wir diese Schritte gehen. Es ist eigentlich längst überfällig und insofern muss man diese Geduld aufbringen dann in dieser Zeit der Streckensperrung und man hat sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Das ist insbesondere was natürlich an den Werktagen, der Schülerverkehr, die Schülerbeförderung. Also da werden große Anstrengungen unternommen, um allen gerecht zu werden und ich bin jetzt mal ganz guten Mutes und sage, okay, wenn das so kommt, wie es geplant ist und wenn der Verkehr stabil läuft, dann glaube ich, werden wir diesen Zeitraum ganz gut überstehen. Und wir haben ja auch noch in dieser Zeit, das darf man jetzt auch nicht verkennen, wir haben ja das größte europäische Musikfestival noch in dieser Zeit, das Rheingau Musikfestival. Also da auch die Landesregierung, auch die Deutsche Bahn ist sich bewusst, dass natürlich insbesondere an den Wochenenden, wenn große Konzerte oder Angebote ins Haus stehen, dass da halt auch genügend Kapazität zur Verfügung steht.
Arno, ich bin ganz optimistisch und ehrlich gesagt nicht nur, weil die Deutsche Bahn das jetzt alles so gut geplant hat. Ich bin so optimistisch, seitdem ich Folge 2 dieses Podcasts gehört habe, da hattest du Daniel Füldner eingeladen. Das war der Leiter Technik und Verkehrsplanung von euch. Und dann haben wir mal ausführlich darüber gesprochen, was das wirklich auch für eine logistische Meisterleistung ist, das alles zu planen. Also wann kommt welcher Bus wie zum Einsatz? Eine hochspannende Folge. Es ist immer noch meine Lieblingsfolge, deswegen es gibt ja fast auch gar keine Folge, wo ich das nicht erwähne, dass ihr euch auf jeden Fall die zwei anhören sollt. Aber von dem her, das zu wissen, dass ihr da eine Wahnsinnslogistik und eine tolle technische Leitung im Hintergrund habt, das stimmt einen da ja nun auch für diese Übergangszeit optimistisch. Und wer weiß, ich bin ja auch immer so ein kleiner Freund davon, wir haben das ja bei uns am Mittelrhein auch schon hinter uns, ich bin auch so ein kleiner Freund davon, dass man dann auf einmal entdeckt, welche Vorteile auch ein Bus haben kann. Du fährst andere Strecken, du fährst schöne Strecken, du siehst immer was. Bei der Bahn fährst du manchmal an so Schaltschutzwänden kilometerlang vorbei. Also das kann ja auch ein neues Erlebnis sein, auch Richtung, und da möchte ich gerne jetzt nochmal Sabine Nebel an Sie überleiten, auch nochmal in die Richtung nachhaltiger Tourismus. Das spielt bei den Menschen eine immer größere Rolle. Ich frage mich und frage Sie, sind das Lippenbekenntnisse oder merken Sie das auch wirklich?
Also reiseentscheidend ist es nicht, dass wir sagen, also wir werden ausgewählt, weil wir jetzt besonders nachhaltig sind. Also ich glaube, es schwingt überall mit. Also wir nennen es ein sogenanntes Querschnittsthema. Ja, das heißt, man kommt gar nicht mehr umhin, Themen nachhaltig und Nachhaltigkeit, da meine ich wirklich mit allen drei Säulen, die Nachhaltigkeit auch meint, also nicht nur ökologisch, sondern ökonomisch und die sozialen Aspekte, die abzudecken. Ich glaube, das muss immer mitschwingen in all unseren Angeboten. Mhm. Dass ich jetzt sagen kann, unsere Gäste kommen genau deswegen hierher, da bin ich tatsächlich überfragt. Das ist auch, da gibt es Erhebungen zu, ist jetzt das Thema Nachhaltigkeit entscheidend für die Reise als solches. Also wo geht es hin? Aber wir haben uns trotzdem, oder nicht trotzdem, wir haben uns als Region, als Destination, Wiesbaden-Rheingau vor allen Dingen, auf die Fahnen geschrieben, uns zum nachhaltigen Reiseziel zu entwickeln. Wir sind auch schon zertifiziert über das Label TourZert. Wir haben mittlerweile um die 50 Betriebe, die dieses TourZert-Label auch für sich beanspruchen dürfen. Heißt aber, dass wir immer auf dem Weg sein werden zum nachhaltigen Reiseziel.
Ja.
Das heißt, wie können die Betriebe nachhaltig sein im sozialen Aspekt, also was den Umgang mit den Mitarbeitern angeht, was die regionalen Produkte angeht, also kurze Transportwege, was biete ich meinen Gästen an, aber auch bis zu der Möglichkeit hin, was ja gängig ist heutzutage, das weiß man, wenn man als Gast irgendwo Urlaub macht, das Zimmer wird eben nicht mehr jeden Tag gereinigt, es sei denn, man möchte es explizit. Ja, solche Dinge werden natürlich hier auch umgesetzt. Oder es gibt Hotels, Gastgeber, die sagen, okay, wenn du auf die, du bist 2 oder 3 Tage hier, verzichtest aber auf die Zimmerreinigung, dann spenden wir dafür in ein nachhaltiges Projekt. Mhm. Solche Dinge gibt es schon.
Ja. Genau. Ja, und ich glaube auch, man merkt es daran, dass der Tourismus generell zunimmt. Also, dass die Zahlen der Besucher in eure Region zunehmen, was auch dann daran liegen kann, dass mittlerweile Sprit teurer ist als Wein, zumindest zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, vielleicht wird es ja wieder ein bisschen besser, aber die Menschen überlegen sich in der Tat auch, mache ich eine Flugreise oder mache ich Urlaub in Deutschland, ne?
Ja, da kommen wir jetzt zu dem Thema touristische Kennzahlen. Da würde ich jetzt ungern vorgreifen, aber das Thema Nachhaltigkeit ist tatsächlich auch ein Aspekt. Es ist eben nicht der entscheidende, aber es ist eben ein Aspekt, der mitgedacht werden muss. Ich meine, das macht man eben nicht nur, um die Gäste zu gewinnen, sondern weil man einen Auftrag hat, wie ich finde. Ja, man muss in der heutigen Zeit und das auch schon länger, das einfach überall mitdenken. Ja, ja? Genauso wie man Qualität durchgängig mitdenken muss. Also ein gewisses Preis-Leistungs-Verhältnis muss einfach gegeben sein. Wir sind eine Region, die, wir haben es früher mal Premium-Region genannt, Premium sein möchte. Und das muss sich natürlich auch in den Angeboten widerspiegeln. Das heißt, die Qualität muss stimmen. Die
Absolut. Und das geht wirklich in alle Bereiche rein. Ne? Das ist ja auch, dass ich immer denke, wenn so ein Weinbauer ja Wert darauf legt, dass er wirklich einen guten Wein macht, dann darf ich nicht, wenn ich Übernachtungsgäste habe, zum Frühstück irgendeine abgepackte Wurst aus dem Handelshof anbieten. Dann sollte ich möglicherweise auch was von einem Metzger aus dem Dorf mit anbieten. Aber da sind wir natürlich alle auf dem Weg. Und möglicherweise auch, man kann ja nicht sagen, das muss jetzt von heute auf morgen so sein, sondern das ist ein Zusammenspiel von vielen Akteuren und auch von den Touristen, die es sich wünschen. Ja. Ne?
Richtig, aber weil Sie das jetzt gerade ansprechen, Frau Eschenbach, diese Regionalität, das ist ja genau das, komme ich zu dem Anfang unserer Aufnahmen, nämlich zu den Schlemmerwochen. Das ist ja genau das, was die Schlemmerwochen auch ausmachen, nämlich die Regionalität. Es geht um regionale Produkte, es geht um die Winzer, es geht um die Natur, die wir hier erleben. Und deswegen ich habe anfangs mal diese Broschüre angesprochen, die wirklich toll auflistet, was es alles zu erleben gibt. Also von den 110 geöffneten Weingütern über 98 Veranstaltungen etc. eben bis hin zu den Specials, was Kulinarik angeht. Und vor allen Dingen, und deswegen sage ich es an der Stelle, die regionalen Produzenten sind hier alle aufgelistet, die hier quasi zum Einsatz kommen. Allen voran unsere Schlemmerwochenbäcker, die jedes Jahr ein neues Produkt kreieren. Und dieses Mal ist es der kleine Rheingauer Wingertsknotze mit Röstzwiebeln oder Weinbergskräutern verfeinert, Kürbiskern drin. Und dann kann man eben genau anschauen auf Seite 60 der Broschüre, wo kommen denn die ganzen Produkte her? Also das ist auch gerade für unsere Gäste, für unsere Zielgruppe, die darauf auch Wert legt. Ganz wesentlich das darzustellen, wo kommt eben die Wurst oder mein Brötchen etc., mein Käse her. Genau.
Also wir werden das bei unserem Podcast nochmal verlinken, dass man diese Broschüre auch downloaden kann. Aber ich würde gerne nochmal auf einen anderen Punkt gehen, weil ich weiß ja, ihr habt ja auch bei der Tourismus GmbH auch einen Podcast.
Ja,
ne? Die Lisbeth habe ich gehört. Und vielleicht können wir da noch mal ein paar Worte drüber erfahren. Was ist denn die Lisbeth und was macht denn dieser Podcast?
Was macht der Podcast? Genau. Also ich fange mal an, was ist die Lisbeth? Wir haben ein Magazin, ein Rheingau-Magazin, ein Image-Magazin. Seit 2020 legen wir das in regelmäßigen Abständen auf. Das ist jetzt auch gerade ganz neu erschienen. Und dieses Magazin, das eben Inspiration für unsere Gäste, wie aber auch für Einheimische darstellt, ist nach dem Kosenamen der Sonne benannt. Also die Winzer früher, die Winzerinnen haben früher im 19. Jahrhundert die Sonne Lisbeth genannt. Und ich treffe auch immer wieder den einen oder anderen. Herr Brandscheid, ich weiß nicht, ob Sie das auch, ob Ihnen das über den Weg gelaufen ist, dieser Kosename, die Lisbeth scheint wieder. Aber ich kenne einige Winzer und der gesammelte Mundartverein Rheingau hat mir das bestätigt, dass die Sonne früher Lisbeth genannt wurde. Also haben wir unser Magazin Lisbeth genannt. Und ich habe es gerade gesagt, 2020 wurde das Printmagazin aufgelegt und die Welt entwickelt sich weiter. Und ich sehe es an der jüngeren Generation, die lassen sich vieles gerne vorlesen. Also erzählen. Deswegen machen Sie, glaube ich, ja auch Podcasts, ne? Weil die jüngere Generation gerne Podcasts hört und einfach sich die Informationen über dieses Medium holt. Sodass wir gesagt haben in diesem Jahr, wir verlängern die Lisbeth als Magazin in die digitale Welt, in die Audiowelt und machen sie hörbar. Und deswegen ist dieser Lisbeth-Podcast für uns auch Inspiration, nämlich die Gäste zu uns in die Region zu locken, aber vor allen Dingen Geschichten zu erzählen, die man nicht übers Internet erfahren kann, die vielleicht noch nicht im Magazin stehen, sondern mit eben Menschen besprochen werden, Themen besprochen werden, die aus dem Nähkästchen vielleicht auch plaudern. Also die, diese versteckten Ecken, Hidden Places, die man dann vielleicht über den Podcast entdeckt. Das ist Ziel des Lisbeth Podcasts und wir laden uns auch, natürlich so wie Sie auch, zu jeder Folge Menschen ein, die zu bestimmten Themen sich austauschen mit unserer Moderatorin, der Eva Bodatz-Eichner und mit mir als Gastgeberin. Genau.
Wie herrlich.
Ja. Schön, also. Ja,
der Podcast wird auf jeden Fall auch verlinkt, Arno. Gut, dass du den nochmal angesprochen hast. Und auch das darf ich euch ja als Audioliebling sagen. Es sind nicht nur junge Hörer, es sind auch ältere Hörer. Und es ist nachhaltig, weil ich drucke dafür nichts auf Papier. Auch das ist ein Thema von nachhaltiger Kommunikation.
Richtig.
Großartig. Und nichts überzeugt doch so, wie die Stimmen, sei es jetzt von Arno, sei es von Ihnen, dass Sie uns das nochmal erläutert haben. Und Arno, zum Thema Nachhaltigkeit, auch das ist ja euer Thema, wenn wir über den nachhaltigen Tourismus reden, dieses Thema One Way, du kommst meinetwegen mit dem Auto, sei es jetzt von Frankfurt oder von, weiß ich jetzt nicht, von Trier und willst ins Rheingau, dass du dann sagst, du gehst einen Teil der Strecke spazieren, fährst mit dem Bus zurück, das Angebot, das ist ja immer genau die Idee, die hinter dieser Kombination von eurer beider Angebote steht, ne?
Absolut, wobei ich immer sagen würde, wenn du schon im Rheingau bist, wobei wir auch im Untertaunus sehr schöne Regionen haben, die man erwandern kann und wo man Ausflüge hinmachen kann. Aber wir sind ja jetzt in dieser Folge beim Rheingau und im Rheingau. Und dann sage ich, also wenn ich irgendwie wohin muss, dann gucke ich, ob ich vielleicht ein Stück mit dem Schiff fahren kann.
Ja.
Ne? Also bevor ich mit dem Bus fahre. Also ich will jetzt nicht gegen den Bus, gegen meinen eigenen Bus sprechen, aber ich sage mal, wenn ich schon im Rheingau bin und da fahren Schiffchen und Bootchen und Vergnügungsschiffe sozusagen, dann versuche ich lieber eine Rheinfahrt zu machen oder eine gewisse Strecke über das Schiff zu gehen. Ja, weil dann habe ich dieses Rhein-Feeling, dann habe ich diese Perspektive mitten auf dem Fluss, rechts und links die Ufer, die Burgen und die Mittelrhein-Romantik sozusagen. Das habe ich dann sozusagen, kriege ich live geliefert. Das kann der Bus natürlich nicht erschließen in dem Umfang, wie wenn ich auf der Terrasse sitze, auf so einem Boot und fahre dann Richtung Lorelei.
Also wie großzügig, was für ein großzügiges Schlusswort fast von dir, dass du sagst, du als Vorsitzender der Verkehrsbetriebe auch nochmal auf die Schiffe aufmerksam zu machen, finde ich großartig. Großartig, hast du vollkommen recht.
Ja, ich wollte nämlich jetzt gerade ein bisschen auf die Uhr schauen. Ne, wir sind ja am Ende unserer Zeit, unserer Gesprächszeit eigentlich angekommen. Und ich sag jetzt mal, für mich ist es wichtig, dass wir in der Familie des Rheingau-Taunus-Kreises sozusagen uns versuchen, nach bestem Wissen und Gehwissen zu unterstützen in dem, was wir tun. Die einen kümmern sich um Fremdenverkehr, um Tourismus und um die Wirtschaft. Und wir kümmern uns um die verkehrliche Daseinsvorsorge der Menschen sozusagen im Rheingau-Taunus-Kreis. Und insofern war es mir und ist mir eine Freude, wenn wir uns gegenseitig im Sinne dieser Podcast-Geschichte auch ein bisschen unterstützen können. Und im Übrigen, wir haben ja schon drüber gesprochen, wir haben immer wieder freie Flächen in den Bussen, ne, um irgendwelche Themen der Tourismuswerbung bekannt zu machen. Ja?
Herr Brandscheid, das nehme ich direkt auf. Ja, also da komme ich auf jeden Fall auf Sie zu. Das habe ich auch im letzten Jahr schon gemacht. Das hat wunderbar geklappt. Aber weil Sie auch das Boot erwähnt haben, die Schiffe erwähnt haben, will ich auch sagen, Sie haben den Untertaunus erwähnt. Auch da arbeiten wir sehr kollegial miteinander zusammen. Und die Whisper Trails zum Beispiel, die verbinden uns ja auch. Die gibt es sowohl im Rheingau als auch vor allen Dingen natürlich in den Taunuskommunen, Untertaunuskommunen. Also ich glaube, das Miteinander ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig stärken. Und von daher werden wir natürlich auch den Podcast einbinden. Also von daher, das läuft. Aber vielleicht ganz zum Schluss noch oder wo immer es dann Platz findet. Wir haben noch nicht die Weinprobierstände beleuchtet, will ich mal sagen. Und das, finde ich, müssten wir gerade noch mal kurz hinten anschließen, weil Sie haben den Rhein angesprochen. Und es gibt ja wunderbare Weinprobierstände, nicht nur in den Weinbergen, sondern vor allen Dingen am Rhein. Und die haben gerade jetzt ganz frisch Anfang März geöffnet und ja, ab jetzt quasi freie Fahrt Richtung Weinprobierstand.
Frau Nebel, und nicht nur, wichtig ist auch dafür zu wissen, wir haben ja die Weinprobierstände angesprochen im Rahmen der Schlemmerwochen, aber wichtig zu wissen, das ist ein Angebot für die gesamte Saison und die geht ja am Rhein von Ostern bis Oktober. Ne?
Und die geht sogar darüber hinaus. Es gibt ganz viele Weinprobierstände, die auch übers Jahr hinweg geöffnet haben. Ach, und selbst toll. Im Winter, wenn das Wetter schön ist, wie immer man dann schön definiert, aber wenn das Wetter schön ist, einfach auch den Winzerglühwein ausschenkt. Also es geht auch nicht nur bis Ende Oktober, es geht weit darüber hinaus.
Sehr gut. Ich kann sogar meine Weihnachtsgeschenke dort dann tätigen, im Grunde genommen, ne? Die Weihnachtseinkäufe und auch die Weihnachtsgeschenke.
Ich muss dich jetzt mal ein bisschen einbremsen.
Du brauchst mich nicht einzubremsen, mein lieber Arno. Ich komme zur Schlussrunde. Du möchtest mich wahrscheinlich zeitlich einbremsen, ne?
Ja, weiß ich nicht. Ich gucke mal ein bisschen auf unsere
Wir machen eine schnelle Fragerunde. Ich habe jetzt drei Fragen an euch und die jeder beantwortet und einfach nur, also keine politische, diplomatische Antwort. Ich stelle die drei nach. Frau Nebel, Pilgern oder Schlemmen?
Schlemmen.
Arno, Sonnenaufgang im Weinberg oder blaue Stunde im Kloster?
Im Kloster.
Und Frau Nebel, wenn Sie mit dem Bus fahren und steigen in den Bus ein, suchen Sie sich einen Platz links oder rechts?
Ich suche ihn an der rheinwärts gerichteten Seite. Je nach Fahrtrichtung.
Schöne Antwort. Herrlich, herrlich. Ganz, ganz lieben Dank, Arno. Das war eine knaller Idee. Da hast du dir einen super Gast eingeladen. Also wenn ich das mal so als Außenstehender, als Moderatorin sagen darf, ich hätte jetzt gerne eine 5-Stunden-Folge gemacht und noch ein bisschen mehr über den Tourismus erfahren.
Wir können ja einfach weitermachen.
Wir machen einfach weiter.
Nein, wir machen jetzt nicht weiter.
Machen nochmal eine 2. Folge, Herr Brandscher.
Ja. Also ihr Lieben, das war Der Bus kommt, der Podcast der Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft. Vielen Dank an Arno Bradenscheid. Noch viel herzlicheren Dank, liebe Sabine Nebel, für das Gespräch, für die Zeit, für die Einblicke in den Tourismus. Und wenn ihr Lust bekommen habt, wenn Sie Lust bekommen haben, den Rheingau im Frühling zu entdecken, nochmals Termin für die Schlemmerwochen. Die finden vom 24. April bis zum 3. Mai 26 statt und auch nächstes Jahr. Also bleibt uns gewogen.
Und man kann mit dem Bus fahren.
Fahrt mit dem
Bus.
Genau,
unbedingt. Don't drink and drive. Das ist das Prinzip. Unbedingt.
Es liegt nicht nur an mir, dass ich hier nicht, dass wir nicht zum Ende kommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge von Der Bus kommt.
Sie hörten Der Bus kommt, den Podcast der Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft RTV. Abonnieren Sie uns gerne, damit Sie auch die nächsten Geschichten aus dem ÖPNV im Rheingau-Taunus-Kreis nicht verpassen. Wir freuen uns, wenn Sie wieder reinhören, denn der Bus kommt, ganz sicher, und jetzt sogar zum Hören.